Ihr lacht alle. Ich freue mich, dass ich mal wieder da bin. Das letzte Mal war es schon über ein Jahr her. Eineinhalb Jahre. Okay, mein Thema ist, übrigens danke, dass ihr da an meinen Enkel gedacht habt. Bin ich froh drum. Mein Thema ist nämlich heute Gebet. Das passt ganz gut. Und zwar ist das Thema Bedingungen für erfolgreiches Gebet. Seltsamer Titel. Vielleicht stößt euch das auf, weil ich da erfolgreich das nenne. Das hört sich so wirtschaftlich, so. Passt irgendwie nicht da rein, kommt dann vor. Gell? Bedingungen für erfolgreiches Gebet. Mein Ziel ist, dass ihr am Ende merkt, aha, hat doch was damit zu tun. Okay, wir sind ja in der Wirtschaft und ich werde euch das wie, ich habe etwas gemacht, das ich normal nie mache. Ich habe die Predigt aufgeschrieben, das sind 10 Seiten, gell? Das mache ich nie. Ich habe aber den Auftrag bekommen, das herzuschicken. Ich bin auch dankbar für die Marie, die übersetzt, weil die macht es zum ersten Mal, wir müssen beten für sie. Vor allem bei mir. Okay. Ich bin da in der Wirtschaft, wollte ich sagen. Nochmal, zu Beginn noch, versteht mich jeder, wenn ich bayerisch rede? Ich bin es nämlich gewohnt, dass ich nicht Hochdeutsch rede. Okay. Ich bin nicht zu leise, ich kann schon lauter. Okay. Also das Erste ist, versteht ihr mich, wenn ich Hochdeutsch rede? Und das Zweite ist, habt ihr ein Problem damit? Habt ihr ein Problem damit, wenn ich euch duze? Weil das bin ich auch so gewohnt. Sonst mache ich es anders. Oder ihr müsst es einfach ertragen. Okay. Wir sind da in der Wirtschaft, jetzt fange ich nochmal an. Und in der Wirtschaft ist man sehr gewohnt, dass man Speiskarte kriegt. Gell? Und da steht dann ein Menü drauf. Und sowas ähnliches hört sich halt. Die Vorspeise ist Verheißungen, die Grundlage des Gebets. Um euch auf den Geschmack zu bringen. Das Hauptgericht sind 3 Zutaten. Hindernisse. Es geht um Gebet. Erfolg ausgeschlossen. Das Zweite ist Bedingungen. Es wird wie eine Checkliste ausschauen. Und das Dritte, das ist eigentlich ein Teil von den Bedingungen, das ist das Glaubensgebet. Und da ist die Frage aus dem Bauch raus. Kann ich einfach irgendwas glauben? Und das wird Gott dann tun, wenn ich darum bitte. Und das Dessert zum Schluss. Was ist überhaupt ein erfolgreiches Gebet? So, jetzt ihr wisst ihr also, wenn ich da immer diesen Titel sage, wo wir sind, dann merkt ihr ja, wann wir endlich durch sind. Okay. Also das Thema finde ich sehr relevant. Warum? Weil ich denke, es ist keiner da, der das noch nicht erlebt hat, dass sein Gebet nicht erhört wird, oder? Da ist jemand da. Gibt es irgendjemand da herin, der das noch nie erlebt hat? Und was natürlich sehr naheliegend ist, ist, dass ich dann mir überlege, ja, warum denn? Warum wird nicht jedes Gebet erhört? Was mache ich falsch? Was muss ich anders machen? Wo kann ich ansetzen? Und das betrifft natürlich mein persönliches Gebet, aber auch Gebetsgemeinschaft. Okay, Vorspeise, Verheißungen. Es hat einmal jemand gezählt, dass es, ich habe das nicht überprüft, angeblich 3000 Verheißungen in der Bibel gibt für Gebet. 3000. Mein Tipp ist, dass ich werde ein paar so Tipps sagen. Mein Tipp ist, dass ihr, wenn ihr in eurer täglichen Bibellese, sofern ihr das macht, einen Textmarker dabei habt und schreibt euch, unterstreicht euch, das ist nicht viel Zeit. Und wenn du nur 10 Minuten liest, und du merkst, das ist eine Verheißung, streich dir das an. Das ist sehr wertvoll. Ich werde ein paar Beispiele bringen für Verheißungen, dass man überhaupt was anfangen kann damit. Was sind Verheißungen? Verheißungen sind Zusagen Gottes. Gott hat sie da verpflichtet. Und wir müssen das im Glauben annehmen und im Gebeten in Anspruch nehmen. Ein Beispiel. Das Volk Israel war in Gefangenschaft in Babylon. Ist da verschleppt worden von Nebukadnezar. Der Prophet Jeremia schreibt mehrfach in seinem Buch darüber, dass das eine begrenzte Zeit ist. Und er sagt sogar, das sind 70 Jahre. Und da kommt einer, das ist auch Prophet gewesen, der heißt Daniel, der liest es. Der liest tatsächlich in der Bibel und liest den Propheten Jeremia und liest es und dann rechnet er, wann sind wir denn in Gefangenschaft gezogen? Und dann merkt er, oh, die Zeit ist zu Ende, 70 Jahre sind um. Und was macht er? Er betet und sagt, Gott, du hast es gesagt, bitte, steh zu deinem Wort. Und was passiert? Ihr dürft mitreden, gell? Also ich bin das so gewohnt. Ihr dürft schon mitreden. Was passiert? Das Volk wird zurückgeführt. Gott bewegt diesen König Kores so und sagt, jeder, der möchte, darf zurückgehen. Also das war eine Verheißung. Daniel hat es geglaubt, hat Gott beim Wort genommen und Gott hat gehört. So was meine ich mit Verheißungen. Noch als zweiter Tipp. Es werden ziemlich viele Bibelverse sein, ich habe es jetzt schon gemerkt, ich muss einige abkürzen. Die Marie werden ja nicht nachkommen, das geht nicht. Ihr werdet auch nicht Zeit haben, das alles nachzublättern. Es sind ziemlich viele Bibelverse, die da kommen, das ist einfach durch das Thema bedingt. Ihr werdet auf einige Gedanken kommen während der Predigt, die sehr wertvoll sind, aber ihr werdet nicht die Zeit haben, in der Predigt über diese Gedanken nachzudenken. Darum ist mein Tipp, schreibt euch das auf. Also, ihr werdet nicht die Zeit haben, alles nachzuschlagen und ihr werdet nicht die Zeit haben, alles nachzudenken, was ich jetzt euch sage. Darum schreibt euch das auf. Zum Beispiel, ein Stichwort wäre Textmarker Verheißungen. Das wäre ein Stichwort. Mein Ziel ist nämlich, genau wie es der Frank gerade gesagt hat, mein Ziel ist nämlich nicht, euch zu informieren. Wirklich nicht. Sondern das Ziel ist, dass wir alle Fortschritte im Gebet machen. Das geht nur schrittweise. Und darum ist es ganz wichtig, dass ihr einfach Ansätze findet, Möglichkeiten findet, AI, um das Gebet zu verbessern. Darum sage ich das. Tipp, schreibt euch ein Stichwort auf, über das ihr nachdenken könnt und das dann auch anwenden. Okay, jetzt kommen Beispiele von Verheißungen. Wir sind noch am Anfang. Ganz einen ähnlichen Vers haben wir gerade gehört für die Kinder. Da haben wir gedacht, vielleicht passt das sogar. Psalm 84, Vers 12. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Gnade und Herrlichkeit wird der Herr geben, kein Gutes vorenthalten denen, die in Lauterkeit wandeln. Das ist eine Aussage. Gott ist Sonne und Schild. Und wird kein Gutes vorenthalten denen, die in Lauterkeit wandeln. Und das ist aber auch eine Zusage. Also du kannst jetzt sagen, okay Gott, du hast gesagt, du bist Sonne und Schild, du stehst auf meiner Seite, du gibst mir alles. Wenn ich in Lauterkeit wandle, du kannst Gott beim Wort nehmen. Ein weiterer Vers, Psalm 145, Vers 15. Aller Augen warten auf dich und du gibst ihnen Speise zu seiner Zeit. Du tust deine Hand auf und sättigst alles Lebendige nach deinem Wohlgefallen. Gott macht eine Zusage, er ernährt jedes Lebewesen. Natürlich sind diese Verheißungen nicht absolut, gell? Das werden wir jetzt noch gleich merken, was ich damit meine. Philipper 4, Vers 19. Mein Gott aber wird alles, wessen ihr bedürft, erfüllen nach dem Reichtum, nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Gott wird alles, was ihr bedürft, erfüllen, weil er ist reich. Was da nicht steht? Gott wird alles, was ihr wünscht, sondern bedürft. Was ist denn da der Unterschied? Gott gibt uns alles, was wir brauchen, aber nicht alles, was wir wollen. Also, und das verspricht er. Der Eigenwille, ja. Also Gott verspricht, er gibt uns alles, was wir brauchen. Er ist reich genug. Ich überspringe wieder was. Psalm 1, Vers 1. Ich wüsste, warum ich das sage, dass ich es überspringe. Dass die Marie, die hat das Konzept, weiß, dass ich jetzt da was überspringe. Okay, Entschuldigung, ich muss ein bisschen helfen, weil ich bin so chaotisch. Okay. Psalm 1, Vers 1, glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Und jetzt kommt es erst, alles, was er tut, gelingt. Das wollte ich jetzt eigentlich nur sagen. Gott sagt, ein Mensch, der grundsätzlich mit Gott lebt, der wird grundsätzlich gesegnet sein. Auf das dürfen wir uns verlassen. So dürfen wir beten. Das ist eine Verheißung. Wenn sowas du liest, gell, und merkst das, oh, du, das gilt ja auch mir, dann nimmst du einen Textmarker und streichst es an. Das war die Idee mit dem Textmarker. Ich überspringe nochmal Josua 1, Vers 5. Es soll niemand vor dir standhalten können, alle Tage deines Lebens. Wie ich mit Mose gewesen bin, werde ich mit dir sein. Ich werde dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Ah, Josua kriegt die Verheißung, dass er von Gott nicht aufgegeben wird und dass er nicht verlassen wird. Ja, gilt das auch für uns? Ja, jetzt musst du schauen, im Hebräerbrief wird genau dieser Vers zitiert. Hebräer 13, Vers 5. Da heißt es, der Wandel sei ohne Geldliebe, begnügt euch mit dem, was vorhanden ist, denn er hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Das gilt auch für uns. Also wenn du Mangel hast, dann darfst du dich auf Gott verlassen und sagst, Gott, Herr, du hast gesagt, in Hebräer 13, da steht es, gib mir das, was ich brauche. Du hast gesagt, du stehst mir bei. Das ist eine Verheißung. Dann gibt es noch viele Verheißungen, wo es um Führung geht, wo man den Willen Gottes erkennt, wo man sich darauf verlässt. Ich gehe jetzt auf die nächste Seite schon, Psalm 65, Vers 3. Gibt Gott sich selber einen Titel, nämlich Hörer des Gebets. Gott sagt, ich höre dein Gebet. Ein weiterer Vers ist Psalm 50, Vers 15. Vielen ist es bekannt. Rufe mich an am Tag der Not. Ich will dich erretten und du sollst mich verherrlichen. Telefonnummer Gottes, 5015. Habt ihr bestimmt schon gehört. Eine Verheißung. Und dann gibt es sehr viele Dinge. Aber diese Prophezeiung oder diese Verheißungen sind, muss man schon sagen, sind relativ. Gell? Weil natürlich gibt uns Gott alles, was wir zum Essen, Trinken, Schlafen, Anziehen und so brauchen. Matthäus 6. Aber das ist relativ. Warum? Ja, weil irgendwann wird der Herr uns zu sich holen. Dann ist es nimmer. Irgendwann werden wir vielleicht krank und sterben. Oder der Herr holt uns vorher. Gell? Also diese Dinge sind, diese Verheißungen sind relativ, aber in der Regel sind sie so, macht Gott es so, es gibt Ausnahmen. Wichtig ist, Verheißungen sind voll, die ganze Bibel ist voll, ich habe vorher gesagt 3000. Wir müssen uns die Mühe machen und beim Bibellesen einfach schauen, wo ist eine Verheißung und da habe ich eine Grundlage für mein Gebet. Das war der erste Punkt. Ich lasse jetzt viel aus, gehe schon auf die nächste Seite. Jetzt kommen wir zu der Hauptspeise, Hindernisse. Gibt es Dinge, und da werden euch sicher jetzt schon einige Dinge einfallen, wo ich weiß, wenn das in meinem Leben ist, dann kann Gott Gebet nicht hören. Fällt euch gewiss was ein. Ich mache jetzt da, ich habe jetzt, wie viel habe ich denn? Fünf verschiedene Punkte habe ich da. Ein paar Bibelverse werde ich dazu vorlesen. Vielleicht gibt es mehr, gell? Also ich kann jetzt nicht sagen, aber nur, dass ich weiß, wenn das da ist, dann kann Gott mein Gebet nicht hören. Das sind die Hindernisse. Erfolg ausgeschlossen. Das erste ist natürlich Sünde. An das habt ihr mit Sicherheit gedacht. Gott sagt in Jesaja 59, Vers 1, siehe, die Hand des Herrn ist nicht so kurz, um zu retten, und sein Ohr, gell, Gebet, sein Ohr ist nicht zu schwer, um zu hören, sondern eure Vergehen sind es, die eine Scheidung gemacht haben zwischen euch und eurem Gott, und eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verhüllt, dass er nicht hört. Also Sünde, könnt jetzt nur einige Bibelstellen, die lasse ich jetzt aus, da dazu vorlesen, wo das belegt wird. Wenn du in der Sünde lebst und nicht brechen möchtest damit, wird Gott dein Gebet nicht hören. Zweites, also es könnte jetzt, was könnte Sinn das sein? Keine Vergebungsbereitschaft gegenüber deinem Freund, Partner, Kind, Eltern und so weiter. Stolz, Lieblosigkeit, Eigenwille, Bitterkeit. Es gibt viele Dinge. Wenn irgendwas da in deinem Leben ist und du wunderst dich, warum Gott dein Gebet nicht hört, du brauchst dich nicht wundern. Gott sagt uns ja, wenn sowas da ist, kann ich nicht hören. Zweites Hindernis, mangelndes Hören auf Gottes Wort. Das wird euch jetzt vielleicht überraschen. Sprüche 28, Vers 9, wer sein Ohr abwendet vom Hören des Gesetzes, dessen Gebet sogar ist ein Gräuel. Also wenn du nicht bereit bist, auf Gott zu hören, musst du dich nicht wundern, wenn Gott nicht auf dich hört. Wenn du nicht bereit bist, auf Gott zu hören, das heißt nicht nur Bibel lesen oder in die Gemeindestunden gehen, sondern das heißt es auch tun, natürlich das tun. Auf Gott hören heißt natürlich, wenn ich merke, Gott möchte was von mir und ich mache es dann nicht, dann höre ich nicht auf Gott. Ich brauche mich nicht wundern, wenn ich nicht auf Gott höre, dass er nicht auf mich hört. Das war das zweite Hindernis. Das dritte, mangelnder Glaube. Das wäre der große Punkt noch. Das ist mein dritter Punkt, dieses Glaubensgebet. Ich zitiere nur aus Jakobus 1, Vers 7. Lesen wir ab Vers 5. Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt. Also Gott ist ein williger Geber, der keine Vorwürfe macht und es wird ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln, denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird, denn jener Mensch denke nicht, dass er etwas vom Herrn empfangen wird. Also wenn du zweifelst, während du betest, gell, und sagst, das macht der Gott sowieso nicht, brauchst du dich nicht wundern. Also Gott möchte, dass wenn du betest, dass du das auch glaubst, dass er dein Gebet hört und er hört. Wir werden über die Erhörung noch reden, wie die ausschauen kann. Viertens, falsche Motivation. Ja, auch das gibt's. Eine falsche Motivation. Jakobus 4, Vers 3. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeugen. Genusssucht statt der Ehre Gottes ist ein falsches Motiv. Herr, schenk mir einen Ferrari, weil ich hätte jetzt so Lust darauf. So richtig Gas zum Gehen. Da vorne ist eh gleich die Autobahn. Also kommt uns eh vor, dass das unwahrscheinlich ist. Also Genusssucht ist eine falsche Motivation. Es gibt viele andere Motive. Das ist nur ein Beispiel. Wenn euch da jetzt was auffällt, gell? Ah, aufschreiben, Stichpunkt. Darüber nachdenken, nicht jetzt. Und das letzte, fünfte Punkt ist mangelnde Beständigkeit. Es gibt viele Bibelstellen, die wo darüber reden, dass man nicht nur halbherzig kurz einmal das erwähnt vor Gott, sondern dass man dranbleibt, dass ein echtes Anliegen, eine echte Bitte ist. Der Jesus sagt zum Beispiel zwei Gleichnisse und in beiden kommt vor, dass man beständig beten soll, dass man dranbleiben soll, dass man hartnäckig bleiben soll, dass man flehen soll und nicht ermatten. Zum Beispiel Lukas 18, Vers 1, er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis dafür, dass sie alle Zeit beten und nicht ermatten sollten. Okay, das waren die Hindernisse. Und jetzt wollen wir das Ganze von der positiven Seite aus sehen. Zum Teil überschneidet es ein bisschen, zum Teil ist was Neues. Die positive Seite ist Bedingungen. Tut mir leid, das hört sich jetzt fast so wie eine Checkliste an. Manche haben da ein bisschen Aversion gegen Checklisten, manche mögen das aber. Lasst es mal auf euch wirken. Diese Bedingungen, wie viel habe ich denn? 8. Die erste ist natürlich, das Gegenteil von schlechter Motivation ist gute Motivation. Da gibt es zwei. Sprüche 15, Vers 8. Das Opfer der Gottlosen ist ein Gräuel für den Herrn, aber das Gebet der Aufrichtigen ist sein Wohlgefallen. Was ist die positive Motivation? Das ist ganz einfach. Aufrichtigkeit. Gott möchte natürlich, dass du echt bist, dass du ehrlich bist, dass du aufrichtig bist. Und nicht irgendwelche Hintergedanken mit deinem Gebet so den anderen ans auswischt, weil er mich immer ungerecht behandelt oder so. Und ein zweites, ich suche nur eins raus, Philipper 4, Vers 6. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Da kommt ein Wort vor, es gibt bessere Bibelstellen, Danksagung. Dankbarkeit ist ein wichtiges Motiv beim Gebet, dass man Gott auch dankbar ist. Ich habe das vorher eh gemacht, das war mehr beeindruckt, ja. Die Gebete mit Danksagung. Also die erste Bedingung, positiv, ist eine gute Motivation. Das zweite ist, ich nenne das jetzt persönliche Gerechtigkeit. Was heißt das? Der Beter ist auch wichtig, nicht nur das Gebetsanliegen. Nicht nur die Motive, sondern du selber. Wie lebst du? Ist ein bisschen angeklungen vorher an das, Sünde verhindert das und so. Da ist eine Bibelstelle, Sprüche 15, Vers 29, fern ist der Herr von den Gottlosen, aber das Gebet der Gerechten hört er. Also da ist nicht nur gemeint, ja, ich habe eine Sündenvergebung, sondern ich lebe ja auch ein gerechtes Leben. Mir rutscht immer das Pult da weg. Nicht so festhalten. Okay, dritter Punkt. Also ich habe viel mehr Bibelstellen da. Ich lese euch die gar nicht alle vor, weil sonst werden wir nicht durchkommen. Das dritte, der Herr, vor allem in dem Johannesevangelium, kommen öfters so Ausdrücke wie zum Beispiel in ihm bleiben. Also nicht nur gerechtes Leben, sondern auch ein Leben mit Gott. In ihm bleiben, im Herrn Jesus bleiben. Andere drücken das aus mit erfüllt mit Heiligen Geist. Zum Beispiel Johannes 15, Vers 7. Wenn ihr in mir bleibet und meine Worte in euch bleiben, dann kommt die Verheißung, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Also Bedingung ist, du musst da im Herrn bleiben, das heißt in seinem Willen, in seiner Gemeinschaft. Du musst da Gott suchen, mit dem Herrn leben, den Herrn fragen. Und dann kannst du bitten, was du willst, und es wird geschehen, ist da die Verheißung. Dann was ähnlich ist, vierter Punkt, im Willen Gottes bleiben, sagt auch der Apostel Johannes, und dies ist die 1. Johannes 5, Vers 14. Dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Also wenn ich weiß, das ist der Wille Gottes, dass ich ein geduldigerer Mensch wäre und nicht so jähzornig bin und ich bitte darum, dann kann ich, und ich meine es ehrlich, du, dann kannst du sicher sein, dass Gott dieses Gebet erhört. Warum? Ja, weil er das genau das will er ja, dass du milde wirst, dass du ein besserer Ehemann wirst und so weiter. Solche Bitten im Willen Gottes wird Gott erhören. Fünftens, im Namen Jesu, das ist ja schwierig. Was heißt denn das, im Namen Jesu? Zum Beispiel Johannes 14, Vers 13, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Habt ihr eine Idee, was heißt denn das, in meinem Namen? Das hört sich so fromm an, aber man weiß gar nicht, was bedeutet das überhaupt. Also vieles machen hinterm Gebet, im Namen Jesus. Ist das im Namen Jesu? Wir ahnen, das muss mehr sein. Was könnte das sein im Namen Jesu? Alles, was ihn verherrlicht, sehr gut. Was könnte es noch sein? Seinem Willen entspricht, ja. Ich habe mir so mal gedacht, überlegt es mal, vielleicht schreibt es das auf, in seinem Interesse. Könnte es irgendwie hinkommen, in seinem Interesse. Denkt einfach mal drüber nach. Das ist ein Ausdruck, den der Herr selber gebraucht. Dann ist sechstens, da habe ich keine Bibelstelle dafür. Und das ist immer gefährlich. Keine Bibelstelle. Naja Gott, vielleicht findet man eine. Sechster Punkt ist konkret. Warum sage ich das? Herr, segne alle Menschen in Deutschland. Wie weiß ich, ob das Gebet erhört worden ist? Das ist so unkonkret und so allgemein. Also wir merken, ein Gebet soll schon irgendwie auf was abzielen. So. Abzielen, so. Getroffen, ins Ziel. Und siebtens, Da gibt es jetzt sehr viele Bibelstellen mit Anliegen, mit Dringlichkeit, mit großem Verlangen. Sehr viele Bibelstellen reden von beharrlich, anhaltend, mit Flehen. Eine Bibelstelle, Jakobus 5, Vers 17 dazu. Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir und er betete inständig. Da wird so ausgedrückt, dass es nicht regnen möge und es regnete nicht 3 Jahre und 6 Monate. Zweite Stelle noch, um ein bisschen die Bandbreite zu zeigen. Psalm 145, Vers 19. Gott erfüllt das Verlangen derer, die ihn fürchten. Ihr Schreien hört er. Habt ihr schon mal zu Gott geschrien? Jetzt buchstäblich, gell? Nicht bloß leise. Habt ihr schon mal zu Gott geschrien? Ja, so, da nicken einige. Da kann ich was lernen von euch. Okay. Also wirklich mit Anliegen. Achtens, viel. Viel beständig aushand flehend. Geht in eine ähnliche Richtung. Epheser 6, Vers 18. Mit allem Gebet und Flehen beten zu jeder Zeit im Geist und wachend hierzu mit allem Anhalten und Flehen. Also für alle Heiligen. Das schlockt mir richtig, dieser Vers, wenn ich sowas lese, ehrlich gesagt. Aber was das zum Ausdruck bringt, ist, dass Gebet nicht einmal kurz erwähnt, es geht in den Kaugummiautomaten, Gott wird jetzt da den Kaugummi rauslassen. Nicht so. Also beständig, beharrlich. Es gibt viele Stellen. Haltet fest in Kolosser 4, Vers 2 am Gebet. Betet unablässig, 1. Thessalonicher 5, Vers 17 und so weiter. Da gibt es ganz viele Stellen im Neuen Testament auch, dass man viel beten soll. Und jetzt kommt eines noch, das ist eigentlich eine Bedingung, aber das ist so wichtig, dass ich denke, da müssen wir einen ganzen Punkt machen, das ist das Gebet des Glaubens. Ich muss das natürlich auch glauben. Ja, heißt es jetzt, pass auf, kennst du die Geschichte, wo der Herr Jesus nach Jerusalem reingeht und er geht an einem Feigenbaum vorbei? Kennst du die Geschichte? Und er schaut scheinbar, ob da Feigen drunter sind. Und er sieht, es sind keine Feigen da. Was macht er? Er verflucht ihn. Am nächsten Tag kommen sie wieder hin. Die Jünger sehen das. Und was fragen sie? Worüber wundern sie sich? Dass er tatsächlich verdorrt ist, gell, dieser Feigenbaum. Die waren scheinbar nur grüne Blätter. Wahrscheinlich sind die Blätter alle braun geworden oder so. Ich weiß nicht genau. Und dann sagt der Herr Jesus, Matthäus 21, Vers 21, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, so werdet ihr nicht allein das mit dem Feigenbaum Geschehene tun, sondern wenn ihr auch zu diesem Berg sagen werdet, heb dich empor und wirf dich ins Meer, so wird es geschehen. Und alles, was ihr im Gebet glaubend begehrt, werdet ihr empfangen. Was macht ihr jetzt mit solcher Aussage? Wenn ich zu diesem Hochfeind sage, heb dich hoch und wirf dich ins Meer.
Ich bin ja nicht, weil das ist
ja hochgegangen. Okay. Kann ich mir alles wünschen und muss das nur fest noch glauben und Gott wird das tun. Gibt es irgendwelche Hinweise? Also wir ahnen schon, das kann nicht ganz so sein. Ob das jetzt mein Ferrari oder mein Ducati ist, das wissen wir nicht, gell? Oder was weiß ich, was ihr für Träume habt. Eine riesen Villa am Meer oder was weiß ich. Bete nur, glaube ich nur fest, dann wird Gott das machen. Gibt es irgendeine Grundlage, außer diesen Hindernissen, die wir vorher gehabt haben? Und diesen Bedingungen, die wir gerade eben hatten? Gibt es noch irgendwas, eine Grundlage meines Glaubens, wo ich wirklich das glauben kann? Ja, jetzt kommen natürlich wieder die Verheißungen ins Spiel, gell? Ist klar. Und jetzt rede ich nochmal ein bisschen über das Glaubensgebet und das muss ich jetzt ein bisschen aufschlüsseln. Verheißungen, welche Verheißungen denn? Die ersten sind mehrere Punkte, es gibt konkrete Verheißungen. Ich habe euch das erzählt vom Daniel mit dieser Rückkehr der Gefangenschaft. Ein weiteres konkretes Beispiel ist, der König David kennt ihr. Er hat gesündigt mit Bathseba, es kommt ein Kind auf die Welt, das Kind ist krank, liegt im Sterben. Nein, entschuldige. König David, aber andere Szene. König David möchte gern, schaut sie um und sieht, tollen Palast habe ich. Und wenn ich dann ausschaue beim Fenster, da draußen ist die Stiftshütte, Gott wohnt unter Decken. Und ich lebe in einem Palast. Und er sagt, ich möchte Gott ein Haus bauen. Gott antwortet ihm dann und sagt ihm, ja, nicht du, mein Sohn. Und er sagt, nicht du sollst mir ein Haus bauen, sondern ich will dir ein Haus bauen. Und damit meint er Nachkommenschaft. Und er sagte, und deine Nachkommenschaft wird auf dem Thron Israel sitzen. Er sagt, du möchtest mir ein Haus bauen, ich baue dir ein Haus. Und als dann er das erfasst, muss er sich erst einmal hinsitzen, weil er so fertig ist von dieser Verheißung. Und er sagt in 2. Samuel 7, Vers 25, und nun, Herr und Gott, das Wort, das du über deinen Knecht und über sein Haus geredet hast, halte ewig aufrecht und tue, wie du geredet hast. Das war eine konkrete Verheißung für ihn. Und er hat Gott beim Wort genommen und hat dafür gebetet. Und so ist Kummer. Gibt es bei uns auch so konkrete Verheißungen? Ein Beispiel. Du bist nicht sicher, ob du gläubig bist. Im Römerbrief schreibt der Paulus von zwei Bedingungen, die erfüllt sein müssen, dass du ein Kind Gottes wirst, dass du Vergebung der Sünden kriegst, dass du in den Himmel kommst. Zwei Dinge. Da geht es immer ums Herz und es geht um den Mund. Da steht, Römer 10, Vers 8, das Wort ist dir nah in deinem Mund und in deinem Herzen. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Dass, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen, das war der Mund, und mit deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat. Warum ist er denn überhaupt gestorben? Ja, wegen meiner Sünden. Wenn du das glaubst, er ist im Herzen, und mit dem Mund bekennst, dann du errettet werden wirst. Und dann erklärt er das, geht immer wieder um diese zwei Dinge. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Denn die Schrift sagt, jeder, der an ihn glaubt, mit dem Herzen, wird nicht zu Schanden werden. In Vers 13, denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, mit dem Mund, wird errettet werden. Immer wieder betont es. Also wenn du nicht sicher bist, bist du gläubig oder nicht? Und du hast mit Gott gar nichts zu tun. Wenn du diese Dinge nicht hast in deinem Leben, kannst du sicher sein, du bist nicht errettet. Wenn du die aber hast und du glaubst es mit deinem Herzen, Gott hat ihn aus den Toten auferweckt, meine Sünden sind jetzt im Tod hinweg. Und wenn du ihn bekennst als Herr, du rufst ihn an als Herr, musst du mit deinem Mund machen. Dann kannst du sicher sein, du bist gläubig. Du bist errettet, du kommst in den Himmel. Das ist eine konkrete Verheißung. Eine zweite Gruppe von Verheißungen sind allgemeine Verheißungen. Das sage ich auch bewusst, zum Beispiel Hebräer 11, Vers 6. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohlzugefallen, denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner ist. Wenn du Gott suchst, wird er das belohnen. Das ist eine allgemeine Verheißung, auf die kann ich mich stützen. Oder wie wir vorher gehabt haben, Hebräer 13, Vers 5, ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Können wir uns darauf verlassen? Das ist eine allgemeine Verheißung, aber die kann ich auf mich beziehen. Dann gibt es natürlich ein klares Wissen um Gottes Willen. Da werde ich jetzt keine Bibelstellen vorlesen. Da gibt es viele Dinge, die Gott nicht mag. Zum Beispiel Unreinheit, Habsucht, Unanständigkeit, Hurerei, Götzendienst, Trunkenbold, Räuber und so weiter. Gibt es ja viele Stellen. Und wenn ich jetzt ein Gebetsanliegen habe, das in die Richtung geht, bitte helf mir, dass ich nicht immer was Internetpornografie, helf mir, dass ich da rauskomme, dann kannst du sicher sein, dass Gott dieses Gebet erhört, weil er genau das will. Also wenn du in seinem Willen bittest, ist das nur ein Beispiel, wenn es um Sünde geht, aber es gibt ja viele andere Dinge. Wenn du weißt, es ist der Wille Gottes, dann kannst du wirklich im Glauben bitten. Wir sind beim Glaubensgebet. Gell? Konkrete Verheißung, allgemeine Verheißung, klares Wissen um den Willen Gottes. Und dann gibt es was, und das wird jetzt spannend, ein Drängen des Geistes. Zum Beispiel, Paulus wurde in Apostelgeschichte 18, Vers 5, durch das Wort gedrängt und bezeugte Juden, und dass Jesus der Christus ist. Oder Römer 8, Vers 14, so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, sind Söhne Gottes. Es gibt so etwas, wo du dir sicher bist, der Herr führt dich dahin. Du hast eine unheimliche Überzeugung, dass Gott jetzt da handeln möchte und du betest dafür und es passiert. Vorsicht, das kann natürlich auch Einbildung sein. Es kann natürlich irgendein Wunschdenken sein oder irgendeine stimmungsmäßige Täuschung. Man kann sich das einreden. Aber du kannst auch da dafür um Bestätigung bitten. Ich sage euch zum Beispiel, es kommen einige Beispiele, nicht aus der Bibel. Vorletzte Woche, mein Bub, ein bisschen ein Sorgenkind, das ist nicht der mit den Kindern, der andere, er ist arbeitslos, Hartz IV und so weiter, viele Dinge schon begonnen, abgebrochen, mittlerweile wohnt er wieder bei uns, braucht dringend eine Wohnung. Wir haben gebetet letzte Woche in der Gebetsstunde und dann auch persönlich. Und dann sitzen wir so beim Abendessen und ich bete so. Und dann habe ich eine solche Freimütigkeit gehabt und war so überzeugt, Gott wird das Gebet hören, er kriegt die Wohnung jetzt. Er hat schon eine angeschaut und es schaut schlecht aus. Die letzte Woche hat alle abgesagt, der Vermieter. Und er hat ja nicht gerade die besten Voraussetzungen. Und dann haben wir gegessen und dann bin ich am Sofa eingeschlafen. Und dann irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich aufgewacht bin. Danach haben sie mir gesagt, sie hätten mich geweckt. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Dann steht er strahlend über mir und sagt, ich habe die Wohnung. Das war echt Gebetserhörung. Jetzt hat er den Mietvertrag schon zugeschickt gekriegt. Muss er beim Arbeitsamt einreichen. Jetzt haben sie sogar schon geschrieben vom Arbeitsamt, obwohl das aber Monate dauert. Innerhalb von 2 Tagen haben sie bestätigt, dass die Wohnung übernommen wird. Also wird zahlt. Ich weiß auch nicht, ich kann es euch auch nicht erklären, ihr werdet sowas hoffentlich erleben, dass der Herr euch Dinge aufs Herz legt und ihr merkt, da betet ihr jetzt dafür, das ist was Übernatürliches. Das passiert, nicht so häufig vielleicht, gibt manche Geschwister, die erleben das mehr, wie zum Beispiel ein Georg Müller oder ein Bak Tsing oder so. Ich erzähle jetzt ein paar Beispiele in die Richtung. Interessiert euch das? Wo solche Dinge konkret erfüllt worden sind. Eine Gemeinde in Schottland, das war im 16. Jahrhundert, betet, werden ziemlich verfolgt und die müssen immer aufpassen, dass sie von dieser Bloody Mary, Maria Stuart, die Protestanten verfolgt hat, sie beten und beten und es ist immer ein unheimlicher Kampf. Und eines Abends, am 7. Februar 1587, werden sie plötzlich alle miteinander ruhig und sie wissen nicht warum. Und irgendwie haben sie den Eindruck, Gott hat das Gebet jetzt erhört. Jetzt. Sie wissen nicht warum. Wisst ihr, was passiert ist? Wer kennt sie in der Geschichte aus? Ja, genau. Die ist nämlich, sie haben es nicht gewusst, am nächsten Tag in der Früh erfahren sie das, dass sie gestorben ist. Und dann ist der James der Erste ist dann König geworden und der war ja sehr wohlgesonnen den Protestanten und dann hat die Verfolgung aufgehört. Sie haben das aber gewusst, bevor sie es wissen haben können, genau. Damals war noch nicht Internet und so, das hat noch nicht, so schnell ist das nicht gegangen. Andere Geschichte und jetzt wird es spannend, jetzt passt auf, Berge versetzen. Eine Gemeinde in Amerika, in den Great Smokies, ich habe dann sogar nachgeschaut, wo das ist. Die hat auf Gott vertraut. Ein Bruder hat ein Grundstück zur Verfügung gestellt und hat gesagt, baut ein neues Gemeindehaus. Sie haben das ganze Geld zusammengelegt, das ist genau ausgegangen, waren total happy. Gott hat ihr Gebet gehört, haben das Haus gebaut. Toll. Und 10 Tage bevor die Einweihung ist, kommt einer vom Bauamt, gell? Das gibt es bei uns auch im Landratsamt, kommt einer vom Bauamt, ich habe die auch schon erlebt, und hat gesagt, ich muss euch die Nutzung dieses Gebäudes untersagen. Warum denn? Ihr habt keinen Parkplatz für die Haufen Leute, die ihr seid. Kennst du das nicht? Wird nicht genehmigt. Es war tatsächlich so. Der ist gekommen und dann waren sie ganz fertig. Ja, was sollen wir denn jetzt da? Der Pastor sagt, wisst ihr was, Brüder? Muss ich nur dazu sagen, auf diesem Grundstück war ein Berg, wirklich ein Berg. Aber sie hätten nicht das Geld gehabt, diesen Berg da irgendwie abtragen oder sprengen oder was weiß ich zu lassen, weil es ist genau ausgegangen. Und sie haben sich gedacht, das kann doch nicht sein. Jetzt haben wir mit Gottes erlebt, dass wir dieses Gemeindehaus uns finanzieren können. Das hat alles passt, ist sauber aufgegangen. Das war eine Gebetserhörung und jetzt kommt sowas. Das kann doch nicht sein. Dann sagt der Pastor, wisst ihr was, Geschwister, alle, die einen bergeversetzenden Glauben haben, sollen bitte heute Abend in die Gebetsstunde kommen. Sie kommen in die Gebetsstunde, beten. Stunde oder so, zwei Stunden, um 22 Uhr sagt er Amen. So, und nächsten Sonntag, sagt der Pastor, werden wir die Einweihung machen. Und gingen alle heim. Und am nächsten Tag in der Früh klopft es an der Tür bei ihm. Es kommt ein Bauunternehmer von einem benachbarten County, also so Landkreis, der muss eine Shopping-Mall bauen und einer geht das Füllmaterial aus. Sie haben nichts, sie müssen eine Grube praktisch auffüllen. Und er hat sich dann umgeschaut und hat dann diesen Berg da gesehen und hat sich gedacht, wie schaut es denn aus, kann man nicht diesen Berg haben. Wir richten ja noch alles her, wir wollen das planieren und so, dann kannten sie zum Beispiel als Parkplatz hernehmen oder so, sagt er. Und, aber ich habe ein Problem, sagt er. Das muss die Woche noch sein. Witzig, gell? Ist tatsächlich passiert. Bhakt Singh, ein Bruder aus Indien, der jetzt schon gestorben ist, hat erlebt bei so Evangelisationen, die waren immer im Freien, dass in Indien gibt es das so, da gibt es so Mücken, die sind wahnsinnig lästig und die treten immer in brutalen Schwärmen aus, dass der ganze Himmel schwarz ist. Und die setzen sich dann nieder auf die Leute und die kriechen die in alle Körperöffnungen. Das ist brutal. Und er hat das erlebt, dass das passiert und während er gerade das Evangelium verkündigt, dann hat er gedacht, was tue ich jetzt? Und dann hat er gebetet, Herr, schenk, dass diese Mücken auf der Stelle verschwinden. Und genau das ist passiert. Puh, Hans der Vogflung. Der hat, das war unglaublich. Georg Müller, hat es war Bruder in England, hat nach Bristol fahren müssen mit dem Schiff. Gell? Und der Kapitän sagt, tut mir leid, ich kann nicht fahren. Der Nebel ist so dicht, da fahre ich irgendwo. Ich sehe gar nicht einmal, sehe keine 10 Meter weit. Das geht nicht. Dann sagt er, wissen Sie was, machen Sie sich bereit, ich bete jetzt. Tatsächlich, der Nebel hat sie gehoben und sie haben losgefahren, er ist pünktlich da hingekommen, wo er hin müssen hat. Ich habe jetzt da nur einige so Geschichten aufgeschrieben. Wie spät ist es denn? Ein Bruder, den ich kenne, der heißt Thomas Jettel, der ist jetzt in der Schweiz, ist gebeten worden zu predigen in einer anderen Stadt, hätte da hinfahren sollen und hat so brutale Kopfschmerzen gehabt, dass er nicht klar denken hat können. Der hat nur Link können, gell? Der war so fertig. Dann hat er gebeten und gesagt, das kann doch jetzt nicht sein. Warum passiert das jetzt? Dann hat er gebetet und das war gefährlich, weil er hat gebetet, Herr, bitte schenkt, dass für die Zeit der Predigt die Kopfschmerzen vergingen, danach dürfen sie wieder kommen. Dann ist es tatsächlich so passiert, er hat danach die Kopfschmerzen wieder gehabt. Das ist wirklich so passiert. Bhakt Singh, von dem ich vorher erzählt habe, mit diesen Mücken, gell, der hat gesagt, das Problem ist, dass wir oft nicht auf Gott hören, dass wir Gott nicht gehorchen, gell, und in kleinen Dingen. Und dann hat er Beispiele erzählt in seiner Biografie und er sagt, er ist heimgekommen, mitten in der Nacht, todmüde, hat ein ganz kleines Zimmer gehabt bloß, mit ganz wenig spärlichen Möbeln, todmüde, um eins in der Nacht ist er heimgekommen, schmeißt sie auf sein Bett, kniet sie vorher hin, das hat er immer gemacht, das war so eine Regel von ihm, und bittet so, und irgendwie hat er eine Stimme gehört, nicht akustisch, gell, nicht akustisch, irgendwie hat er so ein Drängen gehabt, das ist ja mein Thema jetzt, gell, dieses Drängen des Geistes, geh hinaus und geh nach rechts. Ja, ich bin todmüde, ich bin fertig. Ich muss jetzt schlafen, ich kann nicht mehr. Wieder, geh hinaus und geh nach rechts. Dann geht er hinaus und geht nach rechts und sieht da zwei Männer, den ich Schreiter. Der eine möchte überhaupt nichts wissen von ihm und der andere sagt, du, so lange suche ich schon den wahren Gott. Endlich finde ihn. Und nach ein paar Tage später hat er sich tatsächlich bekehrt. Also das waren so Anders mal noch, nur die letzte Geschichte jetzt noch. Bhakt Singh, sie beten und der Benedikt Peters, wer den kennt, der hat das erlebt. Gell? Sie knien zusammen, die knien zusammen alle miteinander und plötzlich stehen jetzt alle miteinander auf und wissen, was wir jetzt machen. Der Benedikt hat erzählt, ich komme da nicht mit, hat er immer gesagt, ich komme da nicht mit. Ich weiß nicht, wie das geht, woher die das haben. Sie haben plötzlich, das war eines von vielen Beispielen, sagt, wir müssen jetzt in eine Stadt gehen, die ist 200 Kilometer entfernt. Zu Fuß. Die ist 200 Kilometer entfernt. Warum? Wissen sie nicht. Aber alle waren sie einmütig, das war alle, haben losgegangen. Und dann nimmt er Bibel mit, gell? Und der Bruder sieht das, dass er Bibel mit, und sagt, du, haut nicht hin, das ist eine verkehrte Sprache. In diesem Distrikt in Indien, da leben ja so viele Völker, spricht man ganz eine andere Sprache. Und dann sagt, passt schon. Dann gingen sie da hin und kommen in diese Stadt, irgendwie auf der Straße, fangen sie zum Predigen und da ist ein Mo da. Und der ist ähnlich wie der andere, wo ich euch erzählt habe. Der hat die Nase voll mit dem Hinduismus, er mag was Echtes, was, und ist so dankbar und redet dann mit ihnen und bekehrt sie auf der Stelle da, gell? Und sagt, aber habt ihr nicht eine Bibel für mich? Und dann sagt er, ja, haben wir eine da. Und das Interessante ist, der ist nämlich gerade hergezogen, kommt aus einer ganz anderen Gegend, wo man genau die Sprache spricht, wo, das ist unglaublich, gell? Also solche Geschichten, also es gibt so sowas, vielleicht habt ihr das schon erlebt. Ein direktes Drängen. Und wenn ich sowas weiß und das dann glaube, und da entweder direkte oder indirekte Verheißung oder im Willen Gottes oder sowas, da kann ich dann wirklich meinen Glauben draufsetzen und kann im Glauben beten. Gell? Und jetzt komme ich zum Schluss, Dessert. Was ist denn überhaupt erfolgreiches Gebet? Es gibt einen Sonderfall, den erwähne ich nur kurz. Im 4. Buch Moses, da ist das Volk Israel in der Wüste und sagt, ewig das Manna. Ewig das Manna, gibt es nicht mal ein Fleisch. Aber dieses elende Speise da, Honig, Brot. So sagen sie, gell? Und warnen. Wie denkt Gott darüber? Kann denn Wein in Sünde sein? Ja, das schon. Gott ist da sauer gewesen. Gott ist da wirklich sauer gewesen und hat gesagt, okay. Und sie rufen praktisch zu Gott und sagen, gib uns Fleisch und so. Und was macht Gott? Und das ist wirklich eine Ausnahme wahrscheinlich, vermute ich. Gott gibt ihnen wirklich Fleisch. Nicht einen Tag, nicht zwei Tage, nicht drei Tage, nicht fünf Tage, nicht zehn Tage, nicht 20 Tage, sondern einen ganzen Monat, bis sie einer aus den Nosen rauskommt und sie Ekel haben davor. So sagt Gott es. 4. Mose 11, Vers 20, sondern einen ganzen Monat, bis es euch zur Nase herauskommt und es euch zum Ekel wird, weil ihr den Herrn in eurer Mitte verworfen und vor ihm geweint und gesagt habt, warum nur sind wir aus Ägypten ausgezogen? Im Psalm 106 wird diese Szene dann nochmal aufgegriffen und da heißt, sie gierten voll Begierde an der Wüste, versuchten Gott in der Einöde und er erfüllte ihre Bitte. Er sandte Schwindsucht in ihre Seele. Also was kann passieren, gell? Dass Gott uns, was eigentlich gar nicht gut ist für uns, Gebete hört. Aber ich vermute eher, dass das bei uns die Ausnahme ist. Aber was gibt es für... Was ist erfolgreiches Gebet? Es gibt einmal die direkte Erhörung. Habe ich euch erzählt von meinem Buben zum Beispiel. Oder Petrus ist im Gefängnis, die ganze Gemeinde ist zusammen und betet in Apostelgeschichte 12. Petrus selber kann es gar nicht glauben, der wäre gar nicht recht wach. Immer wieder muss ihn der Engel losstoßen. Was ist denn jetzt? Zieh dich an, sagt er, zieh dein Gewand, zieh deine Schuhe, geh mit. Und so. Der ist gar nicht bei der Sache, gell? Irgendwie. Der Petrus. Und dann tatsächlich wird er sich dann bewusst. Und Petrus, als er zu sich selbst kam, sprach er, nun weiß ich in Wahrheit, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich gerettet hat aus der Hand Herodes und aller Erwartung des Volkes der Juden. Und dann geht er da hin, wo er gewusst hat, dass die Gemeinde zusammen ist und betet. Und dann klopft er wieder an der Tür. Und vor lauter Überraschung macht die Tür nicht auf und sagt, Petrus ist da. Und alle sagen, das ist ein Geist. Nein, das Gebet ist direkt erhört worden. Das gibt's. Das ist natürlich ein erfolgreiches Gebet. Gell? Dann gibt es aber auch eine verzögerte Erhörung. Ich erwähne die Geschichte noch, ich lese nicht vor, Johannes 11. Der Jesus erfährt von seinem Freund Lazarus, dass er krank ist und er geht 2 Tage extra, bleibt er noch an dem Ort. Johannes 11, Vers 3. Und dann gingen sie schließlich hin und seine Schwestern sagen, ja, wenn du da gewesen warst, war er nicht gestorben. Und er sagt, bis er ihnen erklärt, ich bin ja die Auferstehung, wenn ich da bin, dann ist das kein Problem und der Tod ist nur eine Art Schlaf für mich. Und dann erhört er praktisch diese Bitte der Schwestern, aber verzögert. Nicht, wo er noch krank war, sondern wo er schon tot war. Und er hört das Gebet. Auch das gibt es bei uns, das heißt, noch nicht. Müssen wir manchmal dranbleiben. Es hat Gründe, warum Gott das Gebet oft nicht sofort, sondern erst später erhört. Dann gibt es etwas, das nenne ich jetzt das Dritte, unerwartet oder anders, als wir es erwarten. Oder? Du betest, mach so und der Herr macht es anders. Paulus hat das auch erlebt. Er sagt, er hatte 2. Korinther 12, Vers 7, er hat einen Dorn für das Fleisch bekommen, einen Engel Satans, dass er ihn mit Fäusten schlägt. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, dass das ein Augenleiden war. Könnt ihr euch dann erklären, warum, aber ich glaube, dass es ein Augenleiden war und er betet einfach darum, Herr, nimm mir das weg, das behindert mich dermaßen, ich sehe schon schlecht, ich kann nicht schreiben, ich muss andere bitten, die mir die Briefe schreiben und so weiter. Und zu den Korinther, die sagt er dann, ihr hättet ja, wenn es euch möglich gewesen war, eure Augen ausgerissen und mir geben. Dann frage ich mich, warum sagt er das? Wahrscheinlich, weil er so schlecht gesehen hat. Und dann bittet er 3-mal den Herrn, bitte nimm das von mir. Und Gott sagt, ja, lass dir meiner Gnade genügen. Gell? Nicht Abhilfe, sondern Durchhilfe. Nicht Abhilfe, sondern Durchhilfe. Und weil so ist noch viel größer und so viel herrlicher rausgekommen, dass der Herr der ist, der ihn da durchtragt. Es war ein höheres Ziel, die Ehre Gottes ist, um die ist da gegangen. Und dann gibt es noch was, dann gibt es die abgelehnte Bitte. Es gibt eine Antwort, ist auch Nein. Zum Beispiel, jetzt kommt die Stelle mit David, wo ich vorher gesagt habe, das Kind von der Batseba ist krank. Er bittet, bitte Herr, lass das am Leben. Ich habe doch gesündigt und so weiter und das Kind stirbt. Die Bitte wurde abgelehnt. Gott in seiner Erziehungsmaßnahme hat das machen müssen. Eine andere Stelle, Elia, dieser Glaubensheld, der da ganz allein gegen 850 Priester und Propheten auftritt. Unheimlicher Glaubenssieg. Hat plötzlich Angst. Das geht so weit, dass er sterben möchte. Und er bittet dann Gott, Herr, es ist genug, nimm mein Leben hin. 1. Könige 19, Vers 4. Ich bin nicht besser als meine Väter. Er legte sich nieder und schlief. Und dann kam ein Engel, rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Gott erhört das Gebet nicht. Der möchte sterben und Gott sagt, nein, du isst jetzt, du brauchst ihn noch. Heute in der Früh habe ich in der stillen Zeit das sogar gelesen. Als der Jesus unterwegs war durch Samaria, waren da Samariter und die wollten ihn nicht haben. Ich habe gesagt, schleich dich mir, wenn die nicht. Und dann sagen 2 Jünger, die Donnersöhne interessanterweise genannt werden, sagen dann zu ihm, Herr, soll man Feuer vom Himmel kommen lassen, wie es Elia gemacht hat? Und dann sagt der Herr, nein. Also auch diese Bitte wurde nicht erfüllt. Oder Moses ist total fertig und sagt, was soll die mit diesem Volk machen? Das ist ja brutal. Jetzt haben sie ein Kalb aus Gold gemacht, einen Gott aus Gold gemacht. Warte, muss ich jetzt mal sagen. Nimm mich bitte und streich mich aus deinem Buch, dass du ihre Sünde vergeben kannst. Und Gott sagt, wer gegen mich gesündigt hat, den lösche ich aus dem Buch. Und sagt, ah nein. Und jetzt kommt die größte Ablehnung. Jetzt passt auf. Markus 14, Vers 34, und er spricht zu ihnen, meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tod. ist der Herr Jesus im Garten Gethsemane, bleibt hier und wacht. Und er ging ein wenig weiter, fiel auf die Erde und betete, dass es, wenn es möglich sei, die Stunde an ihm vorübergehe. Und er sprach, aber Vater, alles ist dir möglich, nimm den Kelch von mir weg. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Ist diese Bitte erhört worden? Jetzt sag mir nur mal einer, dass ein Nein nicht ein Segen sein kann. War das ein erfolgreiches Gebet? Ja, im weitesten Sinn natürlich. Wenn der Herr das nicht, wenn der Herr da irgendeine andere Möglichkeit gäbe, dass er da, dann gäbe es keine Erlösung. Wichtig ist, dass wir, wenn wir beten, dass wir von Gott eine Antwort kriegen. Und Nein ist auch eine Antwort. Und Nein ist auch ein Erfolg. Weil dann wissen wir, okay, das ist jetzt nicht da. Oder das ist was anderes da. Darum ist es ganz wichtig. Darum habe ich gesagt, erfolgreiches Gebet und nicht erhörliches Gebet. Gell? Gebet ist nämlich, ich rede zu Gott und ich erwarte. Nicht da, ist nicht Psychologie. Gell? Also ich muss von der Seele reden und es bleibt unter der Decke hängen. Sondern Gebet ist ja etwas, ich rede zu Gott und Gott antwortet mir. Erwartet es überhaupt? Oder ist es nur Tradition oder Gepflogenheit oder Kerze halt so? Nein, Gebet sollte erfolgreich sein in dem Sinn, dass Gott mir antwortet. Das kann sein ja oder später oder nicht so oder nein. Okay, ich hoffe, euch hat das ein bisschen was gebracht. Und mein Ziel war ja, dass wir bessere Beter werden, ja, dass wir das einfach lernen. Ich habe da auch noch viel zum Lernen.